Und ich denke so, ey Leute, ihr habt da ein Talent sitzen und wenn ihr nicht euch anstrengt und mal überlegt, was ihr mit dem macht, dann wird der euch verloren gehen. Oder er oder sie, dann wird sie woanders hingehen, ja. Also dann, den kannst du nicht halten dann. Und dann sind sie alle enttäuscht, dass, ah, jetzt haben wir wieder ein Talent verloren, schade, dass der geht oder sie geht. Und dann denke ich so, ja, das wusste dir alle vorweg. Die Führungskraft, wenn dir die Führungskraft das vorher nicht wusste, dann war sie, hat sie auch nicht drauf geguckt an der Stelle. Die genießt die Leistung und das ist das, dem ich darf als Führungskraft nicht im Hier und Jetzt nur leben.
Weil sobald ich glaube zu wissen, wer da konkret vor mir sitzt, sobald ich schon bestimmte Meinungen, bestimmte Dinge dieser Person zuschreibe, ist, glaube ich, schon dieser offene, ehrliche Kontakt nicht mehr wirklich möglich.
Du verpasst halt die Chance, dass der Mensch dich überrascht. Und das ist immer dasselbe Spiel, sobald ich in das Bewerten, Beurteilen hineingehe.
Hi und herzlich willkommen zu der 4. Folge im Future Skills Podcast, Gedanken für morgen. In diesem Podcast geht es darum, neue Perspektiven und Kompetenzen kennenzulernen, die uns dabei helfen, in einer komplexen und manchmal auch sehr verwirrenden Welt trotzdem erfüllt und erfolgreich zu leben und zu arbeiten. Ich bin David Pelmer, Wirtschaftspsychologe und freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast und dabei bist. Mein heutiger Gast ist einer meiner Mentoren, Arne Fairback. Er ist Strategieberater, Führungs- und Vertriebstrainer und begleitet Unternehmen in verschiedensten Veränderungsprozessen und Softskill-Trainings. Wir sprechen heute über das Thema Generationen. Was können Generationen tun, um effektiv miteinander zusammenzuarbeiten? Und wie kann jede Generation auch die Silos verlassen, die wirkliche Co-Kreation und Effektivität ganz oft verhindern? Wir reden also über Kommunikation, über Haltung, über Wissenstransfer. Und was es eben alles braucht, um generationsübergreifend erfolgreich zusammenarbeiten zu können. Mein Credo nach dieser Podcast-Folge war: Haltung schlägt Jahrgang. Wie wir dazu gekommen sind, erfährst du jetzt. Viel Freude und tolle Erkenntnisse. Hallo lieber Arne, herzlich willkommen bei mir hier im Future Skills Podcast. Schön, dass du die Zeit hast.
Moin David, freue mich echt, dass wir zusammen mal ein bisschen reden können heute wieder.
Ja, ich freue mich auch. Und wir haben ja auch ein spannendes Thema, wo wir drüber reden wollen, nämlich das Thema Generation. Also was nehmen wir da so wahr? Wie gehen wir mit unterschiedlichen Generationen um? Was bedeutet es für Unternehmen? Was bedeutet es für Führung? Wie erlebst du das Thema Generation bei dir?
Ja, Generation, ich erlebe es einmal, weil ich ja nun als, ich bin jetzt 61, also ich bin, ich sage immer scherzweise, ich bin bekennender Boomer, dass ich mit sehr vielen jungen Menschen auch arbeite. Also wir haben eine Kooperation, eine Partnerschaft, bei der wir junge Auszubildende, die eben so im Alter von 18 bis 21 Jahren sind, in die Ausbildung reinholen, im Buchhandel. Also sehr reflektierte Menschen, sehr belesene Menschen. Und das ist schon auch Herausforderung, wenn du dich dann als Boomer sozusagen, wenn ich das dann bin, da vorne hinstellst und plötzlich 18 junge Menschen vor dir hast, die sich denken, was will der da eigentlich, der Alte? Und mit denen darüber redest, wie sie sich entwickeln können und wie sie besser in ihrem täglichen Leben umgehen können damit und so weiter und so fort. Und das ist schon spannend. Also deswegen, ich erlebe es ja am eigenen Leibe ständig.
Wie würdest du, du hast gerade gesagt, du hast mit jungen Leuten zu tun, wie würdest du die Generation beschreiben? Also wie wirken die auf dich? Du hast gerade schon gesagt, belesen, interessiert. Was nimmst du da noch so wahr?
Naja, also wir zwei sind ja nun aus komplett unterschiedlichen Generationen heraus. Das ist ja genau das Paradebeispiel, was hier gerade im Moment in diesem Studio sitzt. Und ich finde es mal so spannend. Also ich nehme sie als extrem engagiert und interessiert wahr, aber vielleicht ist es auch mein Ausschnitt, den ich nur sehe. Ich wehre mich immer vehement dagegen, wenn Menschen sagen, ja, die Jungen, die sind so faul, die wollen eigentlich nur ihre Freizeit, die wollen nur 4 Tage die Woche arbeiten, die wollen sich nicht engagieren. Und dann denke ich immer, stimmt nicht. Also meine Wahrnehmung ist, vielleicht ist sie auch verzerrt und vielleicht ist sie auch, sehe ich auch den falschen Ausschnitt oder den anderen Ausschnitt dazu, aber meine Wahrnehmung ist nicht so. Also ich sehe sehr viele Menschen, junge Menschen, die Hilfe brauchen, die Orientierung suchen, die das Thema. Aber ich meine, schau dich an, was du alles machst und reißt und so weiter. Du bist das Paradebeispiel für die Generation, die wirklich was umsetzen will. Und ich sehe das bei meinen Kindern. Ich habe das 31, 30 und 24, wo ich sage, die sind voll im Job, die engagieren sich, die wollen was verändern in der Welt. Ich sehe das nicht, dass so dieses Jammern über die jungen Menschen berechtigt ist. Also ich sehe es nicht.
Ich glaube, das ist auch so ein Bild, was man von anderen Generationen hat. Ne? Also so diese Stereotype. Und dann geht es auch oft, glaube ich, in so eine Richtung selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Also andere entwickeln sich ja oft dahin oder verhalten sich ja auch so, wie ich über die Person denke. Ne? Da gibt es ja so eine tolle Studie, ich weiß jetzt nicht mehr, von wem das ist, die geguckt haben, wie verhalten sich Kinder in einer Unterrichtsklasse unterschiedlich, je nachdem, was der Lehrerin gesagt wurde. Und einmal wurde der Lehrerin gesagt, das ist eine ganz durchschnittliche Klasse, eine ganz normale Klasse. Und so hat sie die Klasse dann auch behandelt. Und einmal wurde der Lehrerin gesagt, hey, die Klasse, die vor dir sitzt, das sind alles hochbegabte Kinder, die sind total intelligent. Und das Spannende, dadurch, dass sie dachte, sie sind intelligenter, wurden sie auch intelligenter, weil sie sie einfach so behandelt hat. Also ich glaube, selbsterfüllende Prophezeiung spielt da auch eine Riesenrolle.
Ja, selbsterfüllende Prophezeiung und sich dann auch, also das Gesetz der Resonanz, sich dann auch die Menschen zu suchen, die oder den Umfeld auch zu sich zu agieren und das, ja, dass du einfach auch auf die Menschen automatisch mehr triffst, die so sind, also unabhängig von der selektiven Wahrnehmung dann. Aber das Spannende ist doch, das denken doch auch die Jungen über die Alten. Die denken, ja, die wollen sie nicht verändern, die haben keine Ahnung, die wissen noch nicht mal, wie man Smartphone richtig bedient, ist doch peinlich, dass die wieder so viele Emojis nutzen und. Die gehen sogar noch auf Facebook unterwegs. Also das gibt es ja auch umgedreht. Also es hat ja jede Generation immer so dieses Thema. Ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst. Also wie nimmst du denn die Alten wahr? Du hast mit denen ja auch zu tun, als Führungskräfte, als deine Auftraggeber.
Ja. Das ist ganz unterschiedlich, sowohl als auch. Also ich erlebe teilweise oder oft auch sehr, sehr offene Menschen aus der Generation X oder auch bei den Boomern. Und gleichzeitig erlebe ich aber auch manchmal ziemlich festgefahrene Denkweisen. Nicht? Also ich mache so die Erfahrung, dass es oft damit zusammenhängt, was die Person so in den letzten Jahrzehnten gemacht hat. Also hat die Person sich mit neuen Dingen auseinandergesetzt? War die Person grundsätzlich offen anderen Menschen, anderen Denkensweisen gegenüber? Und ja, das hängt extrem, glaube ich, damit zusammen, inwiefern dann auch noch Offenheit da ist. Und das ist eigentlich schon ganz spannend zu sehen, okay, es liegt vielleicht gar nicht am Alter, sondern eher daran, wie offen ist eine Person? Wie verhält sie sich? Was hat sie für eine Haltung? Ja. Und ich glaube, Haltung ist echt oder hat einen größeren Einfluss auf das Verhalten als die Generation. Also sei es jetzt Generation X, Boomer oder was auch immer. Ich glaube, die Haltung spielt eine viel, viel größere Rolle.
Aber auch die Boomer X, also je nachdem, wie du es jetzt siehst, ich bin jetzt genau an der Schnittstelle, aber auch die wurden ja erzogen irgendwann. Auch die kommen ja aus einem Stall, der dann eben auch entsprechend offener gedacht hat oder entsprechend, also offener war, liberaler war oder eben entsprechend enger gedacht hat. Plus, dass sie natürlich den Vorteil haben, sie konnten, also das ist ja nicht so, dass ich, wenn ich jetzt aus einem Abstammungsfamilie komme, die so und so gedacht hat, dass ich automatisch so denke, ich kann ja genau anders auch denken. Plus, ich hatte die Chance, schon sehr viele Jahre mich zu entwickeln, mehr als es die Jungen heute haben. Also ich hatte ja schon Zeit, mich zu entwickeln, Dinge zu tun, Dinge falsch zu machen und auch mich zu überlegen, dass ich andere Dinge anders machen möchte, andere Haltung haben möchte, weil sie für mich sinnvoller ist. Also ich komme jetzt aus einem liberalen Haushalt, aber das ist so dieses, woher komme ich und was habe ich in meinem Leben auch für Entscheidungen getroffen dann an der Stelle.
Ja, aber das, was du gerade beschreibst, das setzt ja schon diese reflektierte, diese bewusste Haltung aufs Leben voraus.
Ja.
Ja. Ja. Und überhaupt das, was man früher mal gehört und gelernt hat, mal überhaupt zu hinterfragen, ne? Mitzukriegen, okay. Da wurde sich in den und den Situationen so und so verhalten. Entspricht das denn überhaupt meinen Werten? Sind das meine Werte? Wie möchte ich mich überhaupt verhalten? Ich glaube, dass unabhängig vom Alter sich diese Frage einfach gestellt werden muss.
Ja, weil dahinter steht ja immer auch das Thema, ich sag's mal jetzt Ängste. Also die Frage ist ja, was macht denn jetzt eine Veränderung? Also wie gehe ich denn mit meiner Angst um? Wie kann ich denn mit Unsicherheit umgehen und so weiter und so fort? Und wenn ich heute eben dastehe und sage, hey, das Thema KI ist etwas Neues für mich war das Smartphone was Neues, für mich war alles, was an technischen Möglichkeiten sich in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt, war für mich etwas Neues. Im Gegensatz zu meinen Kindern oder der Generation, deiner Generation ist es ja so, dass ihr damit aufgewachsen seid, aber für mich war alles was Neues, jetzt habe ich gelernt, damit umzugehen, aber ich werde an vielen Stellen will ich auch gar kein Profi sein in gewissen Dingen, sondern ich will wissender Nutzer und also wissender Nutzer und reflektierter Nutzer sein des Ganzen. Aber das Spannende ist ja, dass ihr das ja ganz anders erlebt habt. Also für euch ist das so normal wie für mich ein Löffel zum Suppeessen nehmen.
Ja, ich glaube, es ist auch echt das, wann im Leben bestimmte Dinge reinkommen. Also ob es native ist, also ob man es von Kindheit auf direkt mitnutzt oder ob man es dann danach lernt. Gibt ja auch diesen Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Der Satz stimmt für mich bedingt, weil es gibt ja Neuroplastizität, also unser Gehirn kann sich bis zum letzten Atemzug entwickeln und das ist großartig. Und gleichzeitig nehme ich wahr, dass sich die Adaptionsgeschwindigkeit ein bisschen verändert im Alter. Also wenn wir unser Gehirn mal sehen wie so ein Straßennetz, also wenn wir erstmal in eine Richtung gar nicht gedacht haben oder gar keine Fähigkeiten in eine Richtung haben, dann ist mir erstmal ganz viel Gestrüpp, ganz viel Wildnis. Und wenn wir dann ein-, zweimal den Weg gehen, dann kommt schon so ein kleiner Trampelpfad. Und wenn wir ihn noch öfter gehen, dann irgendwann Feldweg und irgendwann eine Autobahn. Und diese Autobahn oder diese Netze an Verhalten, an Gedanken, die bilden sich eben immer weiter aus. Und das heißt nicht, dass man nicht in jedem Alter auch noch irgendwo eine Abfahrt nehmen kann. Aber die Abfahrten kommen halt etwas seltener. Ne? Und genauso ist es, glaube ich, auch bei dem Thema digitale Kompetenz, was du ansprichst. Je früher man sich, glaube ich, in verschiedene Richtungen aufstellt und verschiedene Dinge lernt, desto größer ist der Hebel in den Fähigkeiten. Und gleichzeitig, du hast es eben so schön gesagt, anwendungsorientierter Nutzer. Oder irgendwie so hast du es gesagt, das kriegt, glaube ich, jeder bis zu einem bestimmten Grad hin. Ja.
Ja, also das ist ja, meine Kernkompetenz soll ja nicht sein, im Gegensatz bei euch oder bei dir, meine Kernkompetenz soll nicht sein, dass ich der absolute Wissende in dem Thema bin und so dann den Deep Dive gemacht habe. Das ist ein bisschen wie Fremdsprachen lernen. Also wenn du Fremdsprache lernst, das ist genau das, was du beschreibst mit diesen neuronalen Netzen, dann kann ich das in der Schule lernen etc. und dann lebe ich vielleicht in dem Land und irgendwann kommt ja der Punkt, an dem du anfängst, in dieser Sprache auch zu träumen. Also in dem die Sprache sozusagen sich so, weil du im täglichen Leben nur noch diese Sprache hast und dann fängst du an und fängst plötzlich an, sagst, Mess, ich muss mich erst wieder umgewöhnen, in meiner Muttersprache zu reden. Also das ist ja dann, wo du dieses Netz entsprechend ausgebaut hast. Und ich glaube, für mich reicht es eben, wenn ich die Autobahn habe, wenn ich sage, hey, ich kann die souverän langfahren und ich kann mit allen Themen auch mitarbeiten und ich brauche, da wo ich sie nutzen will, nutze ich sie. Aber ich muss nicht die Kompetenz haben, es anderen noch beizubringen. Also das ist ja der Unterschied zwischen uns beiden, wo ich sage, nee, ich möchte im anderen Feld arbeiten an der Stelle.
Ja, ja.
Also ich nutze es, aber es ist nicht mein Kernthema.
Und du sagst jetzt gerade, anderen etwas beibringen, da sind wir wieder bei einer nächsten spannenden Frage. Das Thema Wissenstransfer zwischen Generationen. Ja. Wie nimmst du das wahr? Also wenn verschiedene Generationen zusammenarbeiten und dann so dieses Thema Tempo-Erfahrung, ne? Also wenn man das mal auf so eine Waage legt.
Ja, guck mal, in einer idealen Welt ist es so, dass einmal derjenige, der oder diejenige, die das Wissen weitergeben möchte, also in der älteren Generation, die Offenheit und Geduld hat, es einmal zu machen und auf der anderen Seite offen zu sein für dass die jungen Menschen auf ganz andere, also junge Menschen einfach auf ganz andere Lösungen auch kommen können, dass die einen anderen Zusammenhang herstellen und so weiter und so fort. Dass die an vielen Stellen vielleicht auch schneller sind und flexibler sind, weil sie einfach noch nicht so vorgeprägt sind. Also nicht, weil sie ein besseres Gehirn haben, das mag im Alter noch ein bisschen abnehmen, aber sie haben einfach weniger Vorprägung. Und je weniger ich in einem Thema weiß, desto flexibler kann ich auch und kreativer kann ich auch denken in so einem Thema. Also das ist einmal die Bereitschaft, also Haltung bei den älteren Generationen zu sagen, hey, ich akzeptiere auch mal, dass junge Menschen eine andere Idee haben und lass mich ein auf dieses. Also das Thema Klassiker, ich bin okay, du bist okay. Und das Gleiche gilt für die andere Seite, auch für junge Menschen zu sagen, nee, auch wenn du jetzt einfach denkst, ich kann das doch viel anders und besser, mal zu sagen, hey, was ist denn in der Erfahrung Gutes und was will ich denn übernehmen oder was will ich denn nicht übernehmen? Also auch mal die Wertschätzung zu geben, hey, da gibt es schon ganz viel Wissen, ich muss jetzt nicht bei Adam und Eva nochmal anfangen. Und muss mir gleichzeitig auch meine Kreativität erhalten. Ich glaube, das braucht wirklich so beide Haltungen. Dann funktioniert es richtig, richtig gut. Und ich habe die Situation ja in dem Workshop, ich habe vorhin beschrieben mit den jungen Buchhändlerinnen, wenn du da sitzt, ich sitze am Anfang und sage, hey Leute, ich bin bekennender Boomer, ich bin 61. Leute, war mein Traum ist, dass ihr rauslauft und eine Sache für euch mitgenommen habt, sagt, hey, das war jetzt sinnvoll, das hat mir jetzt geholfen an der Stelle. Weil die sind junge Menschen, die gehen auf die Fläche, in der Buchhandlung, stehen zum ersten Mal da und bekommen plötzlich andere Menschen, die sie, also die können sich nicht aussuchen, wer auf sie zukommt, weil die Kunden kommen einfach. Und die haben so diese Hilflosigkeit ja auch zu sagen, boah, was passiert denn da jetzt? Wie reagiere ich denn jetzt, wenn? Und wie mache ich denn jetzt Zusatzempfehlungen? Triviale Dinge, dieses kleine Einmaleins des Verkaufens. Und zu sagen, wie gehe ich denn in der Situation um? Und die von Anfang an zu sagen, hey Leute, ich will euch nicht erzählen, wie die Welt funktioniert. Also sich selbst auch mal zurückzunehmen und auf der anderen Seite zu sagen, aber ich habe schon den Anspruch, dass ich euch Ideen gebe. Und dann müsst ihr einfach die Ohren aufstellen. Sagen, was ist die Idee, der Gedanke, den ich jetzt aus diesen, das sind 2 Tage, mitnehmen möchte, was mir hilft. Und wenn du sie in dem respektvollen Art und Weise behandelst und dich nicht hinstellst als Lehrer wie früher und sagst, hey, ich weiß es und die Welt funktioniert so und so, dann funktioniert das ganz gut. Also du hast beim überwiegenden Teil, nicht bei allen, aber beim überwiegenden Teil hast du dann auch eine gewisse Offenheit dann. Aber das startet mit dem Intro. Also wie gehe ich auf die Menschen zu? Und welche Haltung gehe ich auf die Menschen zu? Wenn ich herablassend im Sinne von ich, alt, erfahren, hey Leute, verkaufen, da kann mir keine Sau was vormachen, ich kann euch hier auf dem Buch, ich kann euch alles verkaufen, so ungefähr, dann wird es nicht funktionieren.
Ja.
Und ich verstehe die jungen Menschen auch. Ich verstehe die jungen Menschen, dann haben wir auch keinen Bock drauf. Also, weil da sind sie ja Gott sei Dank selbstbewusst genug. Da sind sie auch viel, viel selbstbewusster, als ich in meinen jungen Jahren war. Vielleicht auch meine Generation, das weiß ich nicht.
Hm.
Aber ich habe immer ein Problem mit Generation definieren. Also wir haben ja irgendwann noch mal drüber gesprochen, das Thema, es verändert sich ja auch. Also ich hätte immer gesagt, ich bin Boomer. Und ich habe so ein bisschen im Vorfeld noch mal drauf geguckt auf so Definitionen, habe gedacht, ja, mittlerweile bin ich aber mehr X. Also irgendwas hat sich auch verändert, also in meinem Lebenslauf.
Wie würdest du das beschreiben? Also was hat sich da genau verändert?
Naja, da wo ich, also ich bin 65er Jahrgang, ist genauso für die Grenze. Wir sind die Masse, also wir sind echt viele. Und dieses Empfinden, Teil einer großen Menge zu sein und auch das Thema, ja, einfach auch einer Demokratie zu sein, zu sagen, ich habe halt eine Stimme, aber ich habe auch nur eine Stimme, so dieses Gefühl, ich bin Teil einer großen Menge an Menschen. Und da ist auch weniger Individualismus drin gewesen. Also die individuell waren in meiner Generation, das waren ja die Paradiesvögel, das waren die irgendwas Besonderes waren. Auch wenn ich an meine Ausbildungszeit denke, da gab es halt 2, 3, die waren besonders. Ich war eher so der im blauen Anzug dastand und in der Menge mitgeschwommen ist. Das war so. Und wenn ich heute drauf schaue, dann ist es doch eher so dieses X, das Thema, boah, Konsum, muss das wirklich so sein? Also will ich mich jedem Trend hinterherrennen oder was ich vielleicht in jungen Jahren gemacht habe, will ich das alles oder sage ich, nee, also ich brauche jetzt auch nicht alles, was gerade modern ist. Ich muss nicht vorne mit dabei sein an jeder Stelle, sondern mal gucken, ob ich es brauche, ob es Sinn macht. Auch das Thema Verantwortung für übernehmen, für Klima, für große Themen. Will ich auf eine Demo gehen, weil keine Ahnung, die AfD in Sachsen so groß wird oder sonst was. Also alles so Themen, wo ich sage, das ist nicht Boomer-mäßig, das ist schon eher X dann. Aber es hat sich verändert. Also für mich hat es sich wirklich verändert und das fand ich spannend. Eine spannende Erkenntnis auch in der Vorbereitung zu unserem Gespräch heute.
Ja, also würdest du sagen, du hast dich eher vorher als Boomer gesehen und jetzt identifizierst du dich mehr mit X. Ja, das ist echt interessant.
Ich sehe halt viele Elemente. Ich habe sowieso meine Schwierigkeit mit diesem strikten Einteilen in Generationen, weil ich glaube, sind wir nicht. Das sind die meisten Menschen ja nicht. Also ich gucke da drauf, sage ich, ja, ich kenne schon Menschen, die so ähnlich sind, aber nee, sind sie auch nicht alle. Also so klassisch, das mögen jetzt statistisch betrachtet vorrangige Themen sein, aber ich glaube, dass es viel vielschichtiger ist. Also ich finde diese Generationeneinteilung manchmal einfach auch nicht hilfreich, wirklich nicht hilfreich.
Ja. Ja, es ist ja eigentlich, also sobald wir ein Etikett auf was kleben, oder dieses Thema Stereotype, das unterstützen wir auch ein bisschen damit, dass wir die Menschen beginnen, so einzuteilen. Ja. Und das lenkt uns ja dann, glaube ich, auch in eine bestimmte Richtung. Und ich glaube, wir müssen dieses, also zum Verständnis, zur Einordnung kann es helfen. Sobald wir in den Kontakt gehen, müssen wir es aber wieder loslassen. Weil sobald ich glaube zu wissen, wer da konkret vor mir sitzt, sobald ich schon bestimmte Meinungen, bestimmte Dinge dieser Person zuschreibe, ist, glaube ich, schon dieser offene, ehrliche Kontakt nicht mehr wirklich möglich. Oder zumindest gedrosselt, sagen wir es mal so.
Du verpasst halt die Chance, dass der Mensch dich überrascht. Und das ist immer dasselbe Spiel, sobald ich in das Bewerten, Beurteilen hineingehe. Sobald ich, und natürlich bewerte, beurteile ich, aber sobald ich das die Oberhand geben, also bekommen lasse, also sobald ich dem zu viel Gewicht gebe, weil natürlich passiert es mir, wenn ich jemanden sehe und der hat eine bestimmte Eigenschaft, dass ich sage, ach, klar. Aber das auch, und das ist eine bewusste Entscheidung, auch das Thema, man kann es sich auch antrainieren, glaube ich, weil, guck mal, im Workshop, du weißt selbst, wie es ist, du hast plötzlich wieder, in der Regel sind es 10 Leute bis 12 Leute hast du vor dir und du weißt nie, was für Menschen das sind. Also eine Fähigkeit, die wir doch haben, ist, wir kommen in einen Raum, wir müssen 1 oder 2 Tage mit Menschen arbeiten und wir wissen nicht, was das für Menschen sind und wie die denken und was für Haltungen die haben. Und das ist ja immer das Spannende, diese Pralinenschachtel aufzumachen und zu sagen, was passiert denn da jetzt eigentlich an der Stelle? Und dann hast du jemanden, wo du sagst, ach, klassisch die Richtung. Und dann stellt sich heraus, dass dieser Mensch ganz anders ist, eine ganz andere Lebensgeschichte hat. Und ich hatte jetzt in einem Workshop jemanden, der extrem konservativ ausgeguckt hat, wo ich gedacht habe, ja, Klassiker und so weiter und so fort. Der Mann hat zusammengelebt mit einem anderen Mann und hat gerade darüber nachgedacht, sein Leben komplett zu verändern. Also wo du sagst, hey, solche Überraschungen verpasst du einfach, wenn du die Leute festnagelst in dem, was sie sind. Und der erste Schritt ist, glaube ich, immer wieder für uns zu sagen, nicht bewerten und beurteilen. Auch wenn einem das so intuitiv ist, aber zu sagen, nein, der Mensch kann ganz anders sein. Und so diese Offenheit zu halten, erzähl mir doch mal, wie du bist. Und dann kommt der Punkt, dass ich mich dafür interessieren muss. Also, was ja, Antje, du kennst sie, meine Frau, also Antje und ich, wir sind ja also ein Partner auch im Beruf, was wir feststellen, ist, Leute hören nicht mehr zu. Sie stellen auch keine Fragen. Du kommst irgendwo rein und in einen neuen Umkreis, also Verein, irgendwo in Gruppe, und fragst, weil wir interessierte Menschen sind, du ja auch, und dann fragst du, und dann stellst du fest, aber dich hat keiner gefragt, was du eigentlich machst, wer du bist, wo du herkommst, was dir wichtig ist. Dann denke ich so, boah, das sind dann schon so Emotional Vampire-Erlebnisse. Also da merkst du auch, das war jetzt eher anstrengend als bereichernd, das Gespräch.
Ja.
Aber wie geht's dir? Ich frage, wie geht's dir, wenn du so in, also gehst du nur mit Menschen zusammen, die einfach super interessiert sind, oder hast du manchmal auch so diesen Gedankengang, boah,
Sowohl
interessiert sich
als
eigentlich
auch.
keiner für mich?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich halte mich natürlich im privaten, im Freundeskreis primär mit Menschen auf, wo ich merke, die haben auch ein Interesse an mir, ich bin denen wichtig. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch viele, viele Kontakte, wo einfach diese Grundneugierde, wo ich die einfach nicht spüre. Na, also wo dieses Grundinteresse nicht da ist. Und ja, das ist total schade. Ne? Also du hast es eben so schön gesagt, man verpasst sich wirklich. Man nutzt diese ganzen Chancen des Lebens, des Kennenlernens nicht. Ne? Und auch vor allem des Brückenschlagens. Und mal wirklich in die Insel des anderen abzutauchen. Ne? Ja. Und das ist ja eigentlich total schade. Also uns geht ja so viel verloren dadurch. Ja.
Ja, und das ist ja auch ein Teil unseres, also Teil unseres Netzwerkes, Teil unserer, ich sage mal, auch Resilienz, unserer Widerstandsfähigkeit, um in dieser Welt auch voranzukommen. Also ist doch so. Also um auch mit dem, was auf uns einhämmert, jeden Tag an Themen aber auch zurechtzukommen, ist unser Netzwerk. Es sind die Menschen, mit denen wir reden können. Ob jetzt Menschen, die uns helfen, Menschen, die uns in unsere Emotionen abholen oder Menschen, die uns gute Ideen liefern, was auch immer ist. Also je größer das Netzwerk, desto besser fühle ich mich ja auch in Zeiten der Veränderung, ja.
Ja.
Definitiv.
Ja, und
Das ist eine
auch
wichtige Ressource und auch die man auch konstant weiterentwickeln muss. Also wie du richtig sagst, also ich versuche auch mit den Menschen zusammen zu sein. Also das ist ja für uns auch sowas, wo wir sagen, ja, kannst du strategisch planen oder du hast es einfach. Viele Menschen haben es und manche müssen es für sich einfach auch mal strategisch planen. Sagen, ich muss mir einfach wirklich Menschen suchen, mit denen ich reden kann.
Ja, überhaupt erstmal so eine bewusste Bestandsaufnahme zu machen. Na, also wo bin ich unterwegs? Wie fühle ich mich? Na, also du hast eben das Thema gesagt, Social Vampires oder irgendwie so. Na, also dieses, wenn ich merke, ich bin auf einmal ausgesaugt, das sind wirklich Energieräuber, mit denen ich es zu tun habe. Und dann sich einfach mal bewusst zu überlegen, mit was für Menschen habe ich es zu tun? Wie gehen wir miteinander um? Und passt das überhaupt für mich? Passt das zu dem Leben, was ich führen will? Passt das zu der Arbeit, wie ich arbeiten möchte? Passt das zu meinem gesamten Lebensentwurf? Ne? Und dann eben drauf zu schauen, das heißt ja nicht, dass man direkt alle, wo man sagt, okay, das saugt mir mal Energie, die prelle ich jetzt alle direkt weg. Überhaupt nicht, aber einfach mal die Themen von Unbewussten ins Bewusste zu holen. Ne? Und dann so dieses Thema Love it, change it, leave it. Also entweder das so wie es ist, ist voll anzunehmen. Oder natürlich auch, ich bin absolut kein Fan davon, sobald es irgendwo mal knatscht, direkt Beziehungen oder irgendetwas über Bord zu werfen, dann zu gucken und mal in ehrlichen Kontakt mit der Person zu gehen und sagen, hey, so, ich nehme unsere Beziehung, unsere Kommunikation so und so wahr, ich wünsche mir das und das, wie stehst du dazu? Auch da wieder die Offenheit mitzubringen. Ne, spannend, da sind wir wieder beim Thema Stereotype. Was denke ich über die Veränderungsbereitschaft der anderen Person? Ne?
Aber ja, also es ist ein schöner Satz, was du sagst. Es ist immer so dieses, als Trainer, Berater bist du so, ja, dann musst du halt diese Menschen vermeiden und so weiter und so fort. Ist ja Blödsinn. Also ja. Es gibt genug Menschen, die so sind, die du nicht vermeiden kannst oder willst. Also kannst, weil sie Kollegen, Arbeitskollegen von dir sind und du kannst es gar nicht, oder deine Führungskraft ist, oder du kannst es gar nicht vermeiden, wenn du dem Job bleiben willst. Aber das Spannende ist, und das Zweite ist ja, dass du auch nicht willst. Also ich habe in meinem engsten Verwandtschaftskreis, habe ich einen Menschen, der einfach brutal negativ immer redet. Und das ist total spannend. Und ich liebe diesen Menschen. Das ist wirklich, wir sind sehr, sehr eng verbunden. Und dann denke ich mir immer so, ja, aber dann sagt, und ich bin auch nicht, ich spreche das auch nicht offen an, so wie du jetzt gerade gesagt hast, Mensch, ich würde mir wünschen das, weil das funktioniert so nicht in diesem Verhältnis, sondern ich sage dann, stelle mir die Frage, um was ist Schönes passiert? Ja? Also, was ist Gutes, was ist Schönes passiert an der Stelle?
Ja, und total wichtiger Punkt. Also wir müssen ja nicht immer alles direkt verändern und alles verbessern und noch weiter optimieren. Ja. Wir können uns ja auch einfach in bestimmten Beziehungen, wo man sagt, gut, diese Person ist mir nah, aber ich weiß, sie bringt die Veränderungsbereitschaft nicht mit, dann haben wir den Ball ja wieder auf unserer Seite. So, da müssen wir Akzeptanz üben, da müssen wir Wohlwollen üben. Ja. Und genau solche Dinge tun, wie du gerade sagst. Hey, was ist denn Schönes passiert?
Ja. Ja, und dann selbst seine Positivität einbringen an der Stelle. Also es hilft einfach.
Ja, das ist nämlich auch so das Spannende, so diese kleine Berufskrankheit von Coaches und Trainern, dass man immer glaubt, okay, ich bin viel, viel weiter und der andere muss sich jetzt ändern. So, und damit haben wir ja wieder Thema selbsterfüllende Prophezeiung, was wir von dem anderen denken, manifestiert sich ja auch wieder oder ne, kommt damit in die Realität. Damit machen wir auch oft ganz viele Dinge nicht unbedingt besser. Ja.
Ne? Ja. Nee, und das ist auch für uns, also das Spannende ist, es ist für die Gegenüber nicht besser, also ob jetzt im Training oder im Coaching, und es ist für uns ja auch nicht besser. Und es gibt uns immer die Bürde, dass wir die beste Lösung haben müssen. Und darum geht es ja oft gar nicht. Es geht gar nicht darum, also wir haben Ideen, wir haben Gedanken, wir können Impulse geben, ja, aber der Mensch muss für sich. Und es ist immer spannend, wenn du auch in den Workshops, die Menschen sagen ja dann, das war der beste Workshop, wenn sie am meisten selbst machen konnten, ausprobieren konnten, tun konnten. Nicht, wenn ich möglichst lange vorne stehe und ganz schlaue Vorträge halte. Und das ist so eine Erkenntnis, wo du denkst so, hey, nimm dich zurück. Ja, du musst einen guten Impuls reingeben, du musst eine gute Struktur haben, du musst gut vorbereitet sein. Ja, das stimmt alles. Und dann musst du sie einfach machen lassen und dann lass dich mal überraschen, was sie bringen. Also ich muss auch nicht in jede Übung sofort reingehen in die Gruppe und zuschauen, ob sie dann auch auf dem richtigen Pfad sind, sondern ich lasse sie auch mal, dann machst du die Zeit halt länger und lässt sie einfach mal machen und dann gehst du rein und guckst, ja, jetzt ist es dann ganz woanders, versuche es wieder auf eine andere Schiene zu stellen. Aber im Kern passiert das so selten. Die meisten bringen bessere Ideen, als ich sie da gebracht hätte. Und sind auch dann viel glücklicher damit und sagen, es war ein geiler Workshop, wir haben so viel machen dürfen. Und ich denke so, naja, ich habe eigentlich nur da gesessen, habe euch zugeguckt. Also übertrieben jetzt mal gesagt. Aber auch, und das ist viel bereichernder.
Und das ist ja auch ein ganz spannender Punkt beim Thema Coaching und Training. Also mache ich mich jetzt als Coach oder Trainer für das Ergebnis verantwortlich oder für den Prozess? Du hast es eben so schön gesagt, man muss den Leuten natürlich eine Struktur, natürlich einen Rahmen geben, natürlich ein Anliegen abstecken und gleichzeitig dann aber auch die Möglichkeit geben, den Menschen oder den Menschen die Möglichkeit geben, selbst auf die Lösung zu kommen. Weil niemandem ist ja geholfen, wenn man alles frontal vorgibt, wenn man alles reingibt. Ne? Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, gib den Menschen einen Fisch, sie sind einen Tag satt, lernen sie das Fischen, sie sind ein Leben lang satt. Und genauso ist es ja auch bei Coaches und Trainern. Wenn ich jetzt denke, ich muss bei dem anderen das Problem lösen oder ich muss jetzt die ganze Zeit irgendetwas tun, damit die Person dahin kommt, dann mache ich mich ja verantwortlich fürs Ergebnis. Das hilft mir am Ende nicht, weil es total stressig ist und wahrscheinlich auch zu keinem guten Ergebnis kommt. Und dem Kunden, dem Coachee oder den Leuten im Training hilft es ja auch nicht. Mhm. Deswegen sich einfach mal die Rolle bewusst zu machen, für was bin ich hier überhaupt verantwortlich? Und zu sagen, okay, ich bin auf jeden Fall verantwortlich für meine Haltung. Ich bin verantwortlich für die Struktur. Ich bin verantwortlich dafür, den Prozess zu leiten. Ne? Aber dann eben den anderen auch den Raum zu geben, sich darin selbst zu finden.
Ja. Ja, und das hat viel mit Auftragsklärung zu tun. Weil mein Auftraggeber will das Ergebnis sehen. Der will wissen, dass die Menschen eine Lösung haben. Also mein Auftraggeber will die Lösung sehen. Ich will aber den Prozess begleiten. Und am Ende des Tages sagt er mir, gibt er mir den Folgeauftrag oder arbeitet weiter mit mir zusammen, wenn ich gute Ergebnisse bringe. Also das Dilemma haben wir ja trotzdem. Ich meine, ja, wir müssen so, und das ist so dieses, ich lasse es einfach mal frei, den Vogel fliegen, weil ich weiß, er wird sich schon richtig auf den richtigen Ast setzen, er wird ein Stück weiterkommen und vielleicht setzt er sich auf einen Ast, den ich auch nicht gesehen habe an der Stelle. Aber das ist genau das Thema. Aber am Ende des Tages muss ein Ergebnis dastehen. Und wenn du halt, manchmal passiert es, es passiert ja wirklich ab und zu, also sehr, sehr selten, aber dass Menschen aus dem Workshop raus haben, sagen, nee, ich habe jetzt nichts gefunden. Und da muss man mich auch fragen, ja, warum war es denn so jetzt? Also was war denn das Thema? Es passiert ganz selten, aber oder denkst so, ja, war es der falsche Auftrag? Wo habe ich im Vorfeld, und da ist schon meine Verantwortung, sage ich, wo habe ich im Vorfeld die falsche Frage oder die Frage nicht gestellt, die dazu geführt hätte, dass wir es anders gemacht hätten und besser gemacht hätten?
Wie
Auch ein
gehst du
spannendes
da,
Thema, weil
wie
am Ende
gehst
bin ich für das Ergebnis verantwortlich. Also das ist schon.
ja, 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 logisch, für den Effekt des Trainings. Das auf jeden Fall. Aber der Effekt und
Ja,
das Ergebnis
genau.
wird ja größer,
Ja.
wenn wir uns währenddessen auf den Prozess konzentrieren. Also so nehme ich es zumindest wahr.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Ja. Was glaubst du, hat im Training und Coaching oder wenn man jetzt Teams begleitet, gern auch über Generationen hinweg, was hat dann den größten Einfluss auf ein gutes Ergebnis?
Oh, spannende Frage. Was hat ein gutes Ergebnis? Hey, der Trainer, Coach natürlich als allererstes erstmal. Also, nein, aber ich glaube, es ist, wenn ich gucke, was macht denn wirklich erfolgreiche Projekt, und das sind dann meistens mehrere Workshops und Begleitungen, und das sind ja für uns, wo wir sagen, hey, wir begleiten Unternehmen, und manchmal ist es, dass wir einmal im Jahr mit den Führungskräften das machen. Also, dass du einen Prozess begleitest, der hoffentlich auch lang läuft. Die Auftragsklärung ist so das allererste Mal, also die Erwartungen klar zu kriegen, also mit dem Gegenüber, und das ist ja viel Zeit und Kraft, die da reinfließt, mit dem Gegenüber zu klären, was erwartet er sich eigentlich, wie soll es ab, und dann manchmal auch das gerade zu biegen und zu sagen, ich glaube, die Erwartungen sind nicht die, die zum Ziel führen, wenn du das so erwartest, sondern vielleicht steckt dahinter noch was anderes. Also vielleicht ist es gar nicht so trivial nach dem Motto, die müssen besseres Zeitmanagement lernen, sondern die müssen eigentlich für sich lernen, wie sie wirksamer mit Stress umgehen. Also es geht nicht darum, dass sie Zeitmanagementmethoden lernen oder sowas, sondern es geht darum, wie ist ihre Haltung zum Thema Stress, zum Thema Belastung und was wollen sie tun? Das ist so ein Klassiker. Die kommen um die Ecke, sagen, will Zeitmanagement machen und du redest mit denen und sagst, na, sie sollen halt lernen, in harten Situationen besser zu reagieren, in stressvollen. Also wo es halt eng wird mit der Zeit. Ich so, das ist doch nicht das Problem. Das Problem ist doch die Frage, wie können Sie Ihre Umgebung, Ihre Welt so verändern, dass Sie die Situation gar nicht erst erleben? Und was können Sie denn das? Und dann sind es halt nicht Zeitmanagementmethoden, sondern nach einer Krise sich zusammenzusetzen. Was haben wir gelernt aus der Krise? Also, das ist ja etwas, wo die Leute immer sagen, das machen wir nie. Ich sage ja, genau. Aber was macht denn die Feuerwehr? Also, ist immer so klassisch. Da sagen wir, sind eine tolle Feuerwehr, wir wollen noch bessere Feuerwehr werden. Ich sage ja, aber die Feuerwehr macht zur allergrößten Zeit, machen die. Die üben, die trainieren, die halten ihr Equipment in Schuss, die holen sich neues Equipment, die machen vorbeugenden Brandschutz und nach jedem Einsatz machen die eine Nachbesprechung. Was ist passiert? Was ist so gut gelaufen? Was ist nicht gut gelaufen? Und das macht ihr in der Krise nicht. Ihr seid froh, wenn die Krise vorbei ist, entspannt euch, lehnt euch zurück und wartet dann auf die nächste Krise so ungefähr und genießt die Ruhe. Sage ich, anstatt euch hinzusetzen und zu sagen, was haben wir denn gelernt daraus? Da ist jetzt Folgendes passiert bei dem und dem Kunden, Riesenkrise, alles drum und dran. Wie verhindern wir, dass das nie wieder passiert und dass das nie wieder bei einem anderen Kunden passiert? Und was können wir vielleicht sogar für einen Vorteil daraus ziehen als unser USP, dass wir genau dieses Thema adressiert haben? Das fehlt. Also zum Thema, wie gehe
Ja.
ich mit Krisen um oder
Ja.
sowas.
Ja. Ja, das ist oft, das erlebe ich auch. Ne? Also, dass ich für etwas gebucht werde, dass ich für etwas dahin gehe und dann geht es auf einmal um was ganz anderes. Ne? Also, ich war auch schon in Zeitmanagement-Trainings, wo es eigentlich wo es am Ende nur darum ging, wie kann ich Grenzen setzen und die wirklich respektvoll und werteorientiert kommunizieren. Ne? Also, der Stress ist nicht
Wie
durch
kann ich
das schlechte
kommunizieren? Ja,
Zeitmanagement entstanden,
ja,
sondern der Stress
ja.
ist dadurch entstanden, dass zu bestimmten Stakeholdern einfach keine Grenzen gezogen wurden. Ne? Ja.
Ja, ich habe jetzt einen Workshop letzte Woche gehabt zum Thema Optimismus, Einträger. total spannend. Und die Leute, die da sitzen, sind alle optimistisch. Also es ist ja auch immer so, da kommen ja nicht die Pessimisten in den Workshop. Und damit kommen aber so Themen auf, die dann sagen, ja, aber in der Situation gelingt es mir nicht im privaten Bereich, Umgang mit Familie oder sonst was, da gelingt es mir eben nicht. Und dann drauf zu gucken, ja, aber es gelingt ja an vielen Stellen, weil du bist doch, ja, und was tust du denn genau da und was kannst du übertragen? Und dann sind wir bei dem Thema, wie du richtig sagst, Grenzen setzen, Nein sagen. Also wie oft das Thema, ich kann Nein sagen, auftaucht, finde ich total faszinierend. Also, ja.
Ja. Lass uns nochmal auf das Generationsthema
Entschuldigung.
schauen. Nee, ist großartig, wenn wir so in alle Richtungen gehen. Das genau das soll es hier
Ja.
sein. Ja. Wenn jetzt verschiedene Generationen aufeinandertreffen, lass uns mal zusammenschauen. Was ist da besonders wichtig, dass es gut funktioniert? Also wir haben eben schon einmal gesagt, Offenheit ist wichtig. Lass uns doch mal das eine Praxisbeispiel nehmen. Du hast jetzt ein Training mit den jungen Leuten von der Buchhandlung, gehst auf die zu. Kurz vorm Training, wenn ich dich fragen würde, Arne, was ist jetzt gerade wichtig, damit ihr zwischen den Generationen einen guten Transfer schafft? Also in dem Fall jetzt zwischen dir als Trainer und den Teilnehmenden.
Also, das ist jetzt mal auf der individuellen Ebene. Also, was muss jede einzelne Person machen? Wir müssen nachher mal darüber reden, wie es im Team ist. Also, wenn ich als Führungskraft ein Team führe, das wäre mir auch nochmal wichtig, den Gedankengang. Weil so ist es ja, ich bin nicht die Führungskraft dieser Menschen, sondern ich bin Anführungszeichen für 2 Tage jemand, der was vermitteln will. Ich glaube, es ist wirklich die Haltung, mit der ich reingehe. Und es ist wirklich Vorschuss. Also nicht zu warten, bis mich jemand respektiert, sondern erstmal die Menschen von vornherein respektieren. Also es geht darum, dass du ohne Nebenbedingungen, und das ist mir immer wichtig, dass du ohne Nebenbedingungen reingehst und sagst, ich gebe euch jetzt Respekt, egal wie ihr euch verhaltet. Und wenn mich der Erste anmacht zum Thema, hey, aber was willst du alter weiser Mann mir da erzählen? Dann dieses Old White Man Thema taucht dann irgendwann immer auf in diesen Kreisen und dann denkst so, und es ist einfach souverän zu sagen, ja, aber ich weiß, was ihr meint und ich will nicht so sein, ich bin nicht so und ich möchte euch zeigen, dass ich nicht so bin. Also dieses immer wieder in den Vorschuss reinzugehen mit seiner Haltung und auch konstant dabei zu bleiben, auch wenn die Enttäuschungen kommen bei einzelnen Personen. Also das ist ja immer wieder reinzugehen und sagen, ja, ich will trotzdem euch etwas vermitteln und ich suche bei mir in meinen Fähigkeiten nach Themen. Und die Struktur des Workshops ist so aufgebaut, dass ihr euch Themen mitnehmen könnt, die euch helfen. Und ein Teil des auf Augenhöhe Arbeitens ist auch, und es ist eure Verantwortung zu sagen, etwas zu nehmen oder nicht zu nehmen. Das ist nicht meine Verantwortung. Also es ist eine Einladung, aber es ist keine Pflicht, dass ihr jetzt was mitnehmen müsst. Und mit der Haltung reinzugehen und auch konstant dabei zu bleiben in der Wertschätzung, ich glaube, das ist das A und O. Und auch für den jungen Menschen zu sagen, hey, ich habe jetzt da eben, keine Ahnung, ich komme in eine Abteilung oder einen Bereich rein, wo dann ganz viele ältere, erfahrene sind, zu sagen, ja, ich habe andere Ideen und da bleibe ich ja dabei, aber ich weiß, ihr wisst viel. Und der Satz, das haben wir schon immer so gemacht, der ist ja wahr, ist ja keine Lüge. Sag ich, das stimmt. Also, ja, ist doch richtig. Also, ist was Positives. Ja, stimmt, haben wir wirklich noch nie so gemacht. Oder wir haben es immer so gemacht, das stimmt ja alles. Die Frage ist, ob wir es jetzt anders machen wollen. Und das Spannende ist, wenn ich da dran bleibe, auch wenn der Erste sagt, ja, du hast ja keine Ahnung, du bist zu jung, also verdien du dir erstmal deine Meriten, bevor du hier großartig rumtönst an der Stelle, wenn du im ersten Meeting bist, sowas. Also da auch dabei zu bleiben, das stimmt, ja, ich habe keine Erfahrung, aber vielleicht kann ich eine gute Frage stellen. Und es wäre schön, wenn du, also immer in der Wertschätzung, Kommunikation, in der Haltung zu bleiben, egal was du tust, du bist trotzdem toll. Wenn du in der Haltung bleiben kannst, dann funktioniert das auch. Dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch. Weil was dahinter steht, ist oftmals auch, also ich behaupte mal, also bei den Älteren ist auch oft Angst. Also ich glaube, da ist schon ein bisschen auch Angst dahinter, dass einem die Jungen den Rang ablaufen. Vielleicht auch so, wie ich als junger Mensch einem Älteren mal den Rang abgelaufen habe. Keine Ahnung, vielleicht ist das auch so ein Teil der eigenen Vita.
Interessanter Gedanke,
Ja,
ja.
und das einfach konstant durch. Und ich glaube, in der Sache, also es gibt ja diesen Spruch aus dem Harvard-Verhandlungskonzept, also weich zu den Menschen, hart in der Sache zu sein. also oder klar, hart ist, glaube ich, der falsche, aber klar in der Sache zu sein und weich zu den Menschen. Ich glaube, das funktioniert wirklich gut. Aber es hängt für mich immer mit Respekt zu tun, mit Zuhören, mit Fragen stellen, mit Eintauchen in die Welt des anderen. Und das sind ja alles Konzepte, du weißt es doch selbst, wenn wir in den Workshops, wenn wir über Vera Birkenbiel, über die Inselmodell der Kommunikation reden, das ist immer dieselbe Fragestellung, die dahinter steht. Ich interessiere mich für den anderen, ich stelle gute Fragen, ich tauche ein in die Welt. Und wenn ich es verstanden habe, heißt es immer noch nicht, dass ich einverstanden sein muss, aber dann habe ich zumindest mal die Wertschätzung gegeben, ich habe dich verstanden. Und auf der Basis, glaube ich, von beiden Seiten funktioniert es. Funktioniert, kann es richtig gut funktionieren, ja.
Das erlebe ich genauso.
Macht das Sinn?
Ja, total. Also für mich macht's voll Sinn. Ich gehe auch komplett mit bei dem, was du sagst. Ja. Ich glaube, wenn die Fronten erstmal so verhärten, ne? Also wenn jeder bestimmte Gedanken, bestimmte Etikette für den anderen hat und eben nicht mehr diese Offenheit, diese wertschätzende Offenheit besteht, dann verhärtet das immer mehr und dann driftet es immer weiter auseinander. Aber ich glaube wirklich, dass die Symbiose aus den verschiedenen Generationen erst wirklich effektiv wird. Also dass wenn die älteren Generationen sagen, hey, ich bin offen für das Neue, ich bin offen für die Fragen, ich bin offen für das Interessierte, für die vielleicht auch disruptiven und innovativen Gedanken und Ideen. Und gleichzeitig aber, dass die jungen Leute in dem Fall auch eben die Erfahrung wertschätzen. Weil ich glaube, das eine kann ohne das andere nicht wirklich leben. Also die Erfahrung kann ohne die also die Erfahrung kann erst richtig eingesetzt werden, wenn es mit dem anderen in Verbindung kommt.
Ja. Du hattest noch den einen Podcast zum Thema KI mit dem, wie hieß der Physiker?
Patrick. Dr. Patrick Grete.
Patrick.
Ja.
Und da war noch, was ich total spannend fand, war ja der Gedanke, also KI nutzen zum Beispiel, ältere Generation KI nutzen. Und das Spannende ist auch, wenn du ein Konzept, einen Text erarbeiten lässt von einer KI, von ChatGPT oder Gemini, irgendwas, was ich doch tue, ist, dass ich es querlese und draufschaue und sage, macht das Sinn aus meiner Erfahrung heraus? Also die Erfahrung, also die in dem Thema drin, sozusagen, was du vorhin gesagt hast, die Synapsen, die bei mir verknüpft sind, sorgen dafür, dass ich sehr schnell logische Zusammenhänge in so einem Text nachvollziehen kann. Das ist eine Erfahrung, die ich habe, eine Lebenserfahrung. Geübt, einprogrammiert. Und zu sagen, na, auf der einen Seite muss ich es nutzen, ja, aber ich stelle bei vielen Menschen, die damit aufgewachsen sind, so eine sklavenhafte, das ist richtig, weil es sagt ja die KI, fest. Aber die Intention dahinter, was will ich eigentlich bewirken? Und das fand ich so toll, was er auch gesagt hat, dieses Thema, die Absicht, die dahinter steht, ist bei der KI, es gibt keine Absicht. Es gibt nur ein Kopieren eines Denkvorganges und das in einer unfassbaren Qualität und Schnelligkeit. Und das Spannende ist ja zu sagen, aber ich habe eben eine Absicht in dem Text vielleicht und wird denn die erfüllt oder muss ich die Betonung ändern oder ist der logische Zusammenhang so eigentlich richtig oder das kannst du halt mit der Erfahrung relativ schnell auch erfassen. Und da guckst du auf so einen Text relativ drauf und guckst und hast schnell das erkannt. Und ich glaube, das ist ein Vorteil, den ich habe. Aber die KI richtig zu füttern, da merke ich einfach, boah, da muss ich mich echt anstrengen, da muss ich echt,
ja, ja.
Das ist nicht Muttersprache.
Und das ist ein großartiges Beispiel, was du nennst. Bei der KI-Nutzung ist es ja auch so, dass die KI dann richtig gut wird, wenn der Kontext da ist. Und wenn das, was rauskommt, wir das auch einordnen können. Und wenn man eben die Erfahrung in einem bestimmten Bereich mitbringt, kann man die KI viel, viel effektiver nutzen, als wenn man jetzt ohne irgendein Wissen oder ohne irgendeine Erfahrung beginnt, mit der KI zu arbeiten. Die Firma Anthropic, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist die Firma hinter Claude, also einem der größten Large Language Models, einer der größten KI-Modelle. Die haben mal so einen Wettbewerb gemacht, Hackathon heißt der. Also das ist so ein Marathon für Hacker. Und das Spannende, auf den ersten drei Plätzen waren keine Entwickler, da waren keine Programmierer. Auf den ersten Plätzen waren Fachärzte, auf den ersten Plätzen waren Anwälte, weil die eben ihr wirklich tiefes und starkes Domänenwissen dann mit der künstlichen Intelligenz verbunden haben. Ne? Und genau das spiegelt es ja wieder. Also es braucht wirklich dieses Domänenwissen, diesen Kontext, diese Erfahrung, um das Ganze effektiv nutzen zu können. Und wenn dann aber die AI-Skills, also die Fähigkeiten, künstliche Intelligenz zu nutzen, dann mit der Erfahrung gekoppelt werden, dann geht die Effektivität wirklich durch die Decke, ne? Also auch die Ergebnisse.
Ja. Und das ist also finde ich aber finde ich mega spannend, weil das ist ja der Beweis auch, dass der Mensch an irgendeiner Stelle doch noch eine Dimension mehr kann. Das, was du auch in dem Podcast letztes Mal gesagt hattest, oder also was der Patrick auch gesagt hat. Ja. Ich habe mal eine Frage.
Ja, gerne.
Es ist doch das Spannende, dass, also glaubst du, dass das, was wir an technischen Entwicklungen, also darf ich doch mal kurz einfach so ein bisschen rausgrätschen aus dem Thema, was glaubst du, das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben an technischen Entwicklungen, ist es, ist eine disruptive Veränderung, ist die einmalig in der Geschichte oder ist die was Besonderes oder ist die eigentlich so wie die Industrialisierung im ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts oder sowas, wo halt mal auch neue Technologien kamen? Ist das eine andere Veränderung? Also wie siehst du es denn?
Coole Frage, sehr, sehr gute Frage. Also große Veränderungsprozesse, Transformationen haben wir ja schon immer. Sei es die Dampflok, sei es die Industrialisierung, sei es das Internet. Das sind alles Dinge, die sich verändert haben, die ja auch grundlegend etwas verändert haben. Was wir jetzt heute erleben mit künstlicher Intelligenz, ist ähnlich und es geht eben viel, viel schneller. Das heißt, in diesem Tempo, das kennen wir nicht. Und deswegen würde ich sagen, ist die aktuelle Transformation bis jetzt einmalig. Ich glaube, das wird sich auf Grundlage der disruptiven Technologien, des exponentiellen Wachstums noch weiter zuspitzen. Ja, also wenn einfach immer mehr Dinge zusammenkommen. Aber Transformationen gab es immer schon, ne? Aber eben nicht in diesem Tempo. Und deswegen müssen wir halt lernen, diese Adaptionsgeschwindigkeit aufzubauen, ne? Und das dann eben auch über Generationen hinweg und auch da wieder zu schauen, wie können wir jede Generation, wie können wir jede Person mitnehmen. Ne? Aber, ne? Also
Ich würde noch eine Dimension hinzufügen. Mhm. Transformation gab es und gibt es immer und ich würde noch eine Dimension hinzufügen, was mich echt umtreibt, ist, dass das, was diese technischen Entwicklungen in jeglicher Form, was passiert ist, dafür sorgt, dass auch das System sich verändert. Also Hierarchien, Rollen, Verantwortungen verändern sich. Und das finde ich das Spannende, weil, also das ist mal ein ganz triviales Beispiel, Industrialisierung, technisch, also automatischer Webstuhl, dampfgetriebener Webstuhl etc. Deswegen war der Arbeiter immer noch der Arbeiter. Es war nur viel weniger notwendig an der Stelle und eine andere Kompetenz, also der musste anders arbeiten können, aber das konnte man ihm alles beibringen. Aber es hat im System nichts verändert, in dem, wer hat welche Rolle, wer bestimmt was, wer trifft Entscheidungen, hat es nichts verändert. Im Gegenteil, es hat sogar noch verhärtet, die Dinge an der Stelle. Und so kannst du viele, viele Veränderungen durchgehen und sagen, da hat sich da eigentlich im System nichts verändert. Aber was ich glaube, jetzt passiert ist, dass plötzlich im System sich verändert was. Also in der Fragestellung, wer trifft welche Entscheidung, wie viele Freiheiten gebe ich, was lasse ich zu, was lasse ich nicht zu, was will ich denn auch? Ich meine, ihr macht ja das Thema KI in Unternehmen, wie begleite ich solche Prozesse, sage ich, plötzlich ist da jemand, der mehr weiß als jede andere Führungsebene, damit auch Macht hat. Also wie gehe ich damit um? Ich glaube, das ist das System verändert. Und das ist, glaube ich, das, was viele auch, was die Angst im Hintergrund auch schürt, also wo dann auch so die Ressentiments sind und ach, den muss man verbieten jetzt an der Stelle und das, also das darfst du auf keinen Fall und das muss man so machen und weil einfach so dieses, boah, da werden plötzlich Dinge möglich, ob jetzt in der politischen Willensbildung auch, wo dann, wenn ich halt so ein Chatbot, also ein KI-gestalteten Chatbot loslasse, einfach der unfassbare Mengen an Informationen und Posts raushauen kann, sage ich, boah, das ist schon, ja. Und da kommt dann das Gefühl wie heißt der in dem alten Film, Hell.
Kenn
ich der Supercomputer, der dann über dich bestimmt. Boomerwitz, entschuldige, genau. So eine ganz alte Kiste.
Generationsthema.
Ja, entschuldige, falsches Beispiel, ich nehme es zurück.
Macht ja nichts, gutes Beispiel, ich bin offen.
Und ich glaube, da gehen Generationen noch unterschiedlich mit um. Ich glaube, da, wo die Älteren, also das hat nichts mit, das hat mit Lebensalter zu tun, also nicht so mit zu welcher Generation gehöre ich, wo ich mich dann eher auf meine Erfahrung zurückziehe, weil das ist meine Safe Base ungefähr, da ziehe ich meine Erfahrung zurück und bleibe stehen, wo ich dann eben auch vielleicht unbeweglicher wirke, als älterer, also als erfahrener, wo ich sage, ich erziehe mich dann lieber auf meinen Safe Ground zurück, das ist dann eben meine Erfahrung, mein Wissen, mein haben wir schon immer hingekriegt und so weiter und so fort. Also meine Zuversicht, was auch immer es ist, da ziehe ich mich drauf zurück, kommt vielleicht ein jüngerer Mensch darauf zu sagen, lass es mal ausprobieren, lass es mal anders machen. Kann ja nichts passieren, oder? Was passiert, wenn das nicht schief geht? Pff, ja.
Jetzt trainierst du ja seit einiger Weile Führungskräfte zum Thema Führung. Wie gehe ich mit Teams um?
Wichtiges Thema, ja.
Wie würdest du, oder was glaubst du, ist wichtig, beim Thema Veränderung in Führung mit umzugehen? Also wie würdest du mit dem Thema Veränderung in Führung umgehen? Was ist da wichtig?
Also was ich bei den Führungskräften immer versuche, als Struktur, als Bild reinzugeben zur Orientierung ist, du erinnerst dich von Gerald Hüther an diese drei beinigen Hocker mit dem Thema Selbstwirksamkeit. Also Menschen müssen das Gefühl haben, sie sind wirksam, sie können etwas bewirken, sie sind nicht Opfer der Situation, mit ihnen wird nicht nur gemacht, sondern Hilflosigkeit, das sind alles Themen, die genau auf der anderen Seite stehen, sondern sie wollen wirksam sein, sie wollen gestalten können, sie wollen in der Lage sein, darauf zu reagieren, Hoffnung zu haben. Ich habe einen tollen Artikel in der FAZ gelesen über das Thema Hoffnung. Und da ging es einmal, Hoffnung heißt, also nicht Hopium, also nicht so dieses Hoffnung, immer alles grün und rosa malen, sondern nach dem Motto, wird schon irgendwie besser, sondern was ist konkrete Hoffnung, gelebte Hoffnung, ist so das Thema, einmal es immer wieder zu probieren, also hat diesmal nicht funktioniert, vielleicht funktioniert es beim nächsten Mal, und dann aber auch was neu zu machen. Also die spannende Frage ist ja das Thema Neuorientierung. Einmal beharrlich zu sein, einmal Neuorientierung und den Balance zu finden. Aber in jedem Fall tue ich etwas als Mensch. Und wenn du dich erinnerst, du kennst das Modell ja auch von Hüther mit dem Thema, ich muss Vertrauen in mich selbst und meine Fähigkeiten haben, ich muss Vertrauen in andere haben und ich muss ein Vertrauen da haben, dass es einen Sinn hat.
Du, Arne, das Modell von Hüther, ich kenne es auf jeden Fall, aber erklär es gerne nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Worum geht es da konkret?
Ja, Hüther sagt ja nichts anderes als, Menschen fühlen sich wirksam und haben das Gefühl, dass sie in der Situation, die sie sind, Dinge gestalten und für sich auch einen Weg finden können, also sich eben nicht hilflos, sondern wirksam zu fühlen, wenn sie einmal Vertrauen in sich selbst haben, das heißt in ihre Fähigkeiten. Wenn sie sagen, hey, ich kann was. Ich habe eine Fähigkeit und die Fähigkeit kann ja auch sein, ich kann lernen, also ich bin in der Lage zu lernen, ich bin in der Lage, mich zu entwickeln, ich kann abstrahieren, ich kann Dinge ansprechen, ich kann kommunizieren, was es auch immer ist, aber ich bin in der Lage, etwas zu tun. Klammer auf, ich bin stolz darauf, was ich tue. Nur wenn ich selbst mich mag, werde ich auch andere Menschen mögen. Also es fängt immer bei mir selbst an, nur wenn ich selbst mit mir zufrieden bin, bin ich mit anderen Menschen zufrieden. Und der zweite Teil, da reicht ja nicht auch nur, dass ich bin alleinfähig, sondern wir sind in sozialen Systemen, das heißt, ich muss Vertrauen in andere haben. Und Vertrauen in andere heißt, wir teilen dieselben Werte, wir haben dieselben Ziele. Ich vertraue auf, dass ihr auch in die gleiche Richtung laufen wollt wie ich, dass ihr mir helfen wollt, dass ihr mir wohlgesonnen seid. Das ist alles, wo ich sage, der zweite Pol ist, ich muss Vertrauen in die Menschen haben, mit denen ich zusammenarbeite. Keiner von uns ist solitär allein im Raum, sondern wir arbeiten immer zusammen mit anderen Menschen. Und Vertrauen in mich, Vertrauen in andere zu haben. Und die dritte Dimension, die finde ich immer am spannendsten, ist das Thema Vertrauen da drin haben, dass es einen Sinn hat oder dass es wieder gut wird. Das Thema Hoffnung. Also Thema Hoffnung, auch Dinge, die schlecht laufen, wo Krisen sind etc. Es wird wieder gut und es hatte einen Sinn am Ende des Tages. Der kann jetzt mit der Physik, der kann jetzt aus dem Glauben herauskommen. Das war früher, in früheren Generationen viel, viel mehr so. Vielleicht ist es heute ein anderes Thema, also wo ich sage, ja, es wird wieder gut, es entwickelt sich weiter. Und wenn die drei Pole zusammen sind, dann ist ja die Theorie, und es ist total spannend, zu sagen, hey, dann sind Menschen auch in der Lage, Herausforderungen konkret anzunehmen, was zu tun und nicht paralysiert da zu sitzen und immer über dasselbe zu jammern und zu machen und zu tun. Aber ist es einigermaßen nachvollziehbar, die drei Pole? Also das sind so...
Definitiv, ja.
Würdest du was ergänzen?
Passt. Nee, ist gut, gut auf den Punkt gebracht, ja. Wie bringt man diese Themen jetzt, oder was haben die für einen Einfluss auf Führung? Wie geht man jetzt in Teams damit um?
Ich muss mir das angucken, wo hängt es denn eigentlich? Also an welcher Seite ist denn das Thema am Hinken? Also wenn ich davon ausgehe, dass ich alle drei Faktoren einfach auch reinbringen muss, dann sage ich, hey, Vertrauen in mich. Das heißt, und dann bist du schnell bei dem Thema positives Feedback geben, Anerkennung geben, Dinge, Menschen bestärken in dem, was sie können, was sie tun, aber auch ihnen klar zu sagen, was sie an ihrem Verhalten verändern müssen, weil das ist das größte Kompliment, was du einem Menschen machen kannst. Wir haben so Angst vor Kritik, aber den Menschen klar zu sagen, hey, deine Arbeit und du bist wichtig und deswegen sage ich dir, Mensch, das und das Thema würde ich gerne entwickelt haben und ich glaube, du kannst das. Da steht immer wieder das Thema, du kannst das, du kannst das. Und ich will, dass du es mir zeigst und beweise es mir bitte. Und da steckt immer wieder das Thema, Menschen zu erblühen zu lassen. Flourishing people, also Menschen erblühen zu lassen, Menschen wirklich auch ihre Fähigkeiten entwickeln zu lassen. Und das fängt immer damit an, dass man sie einfach mal wertschätzt, was sie schon können. Und sie können ganz viel. Also Punkt. Also das ist eine, auf der 1-zu-1-Ebene ist das eher. Also dieses Thema Menschen wirklich auf der 1-zu-1-Ebene entwickeln. Bei dem Thema Teams, also das Thema Vertrauen in andere, zu sagen, was verbindet uns eigentlich? Also was ist die Verbindung, die wir haben? Was ist die Werte? Was ist das Ziel, was wir haben? Und so weiter und so fort. Also die Verbindung zu schaffen und zu sagen, hey, was verbindet, wo gehören wir zusammen? Und das ist nicht nur mal ein Bier abends trinken gehen. Also da geht es schon für mich tiefer in die Fragestellung, was glaubt denn ihr, was uns verbindet? Und nicht nur ich gebe das vor, sondern auch die Verantwortung, also viel Eigenverantwortung ins Team reinzugeben. Ich lasse es los, ihr wisst die bessere Lösung, erarbeitet sie. Am Ende ist es keine demokratische Veranstaltung. Am Ende entscheide ich als Führungskraft, muss ich, weil ich die Verantwortung habe. Aber ich will euch ganz viel Freiraum geben und sagen, hey, wenn das für mich im Sinne des Zieles ist und des Unternehmens, dann ja, es geht nicht um mich als Person, schönen Gruß, seine Person zurückzunehmen an der Stelle, sein Ego, sondern eher zu sagen, es geht um die Sache, es geht um das Ergebnis, was wir erzielen wollen. Und dafür, dass alle hier sagen, es ist geil, hier zu arbeiten. Also auch da geht es um Werte, um Ziele, um Eigenverantwortung, um Freiräume zu geben, da wo sie möglich sind. Ich glaube, das müssen wir einfach auch machen. Und zu sagen, hey, sind wir auf derselben Ebene? Und was ja auch spannend ist, wir haben ständige Veränderungen im Team. Menschen kommen, Menschen gehen, Rollen verändern sich. Und das alles da immer wieder auch dran zu bleiben, ist zu thematisieren und klar zu sagen. Also wie oft erleben wir es in einem Team, da geht jemand, weil er gekündigt hat und es wird einfach nicht, der wird nicht verabschiedet. Da gibt es kein Ende. Und es wird auch, dann bleibt dieser Mensch immer irgendwo im Raum stehen und dann heißt es ja, der hätte das gesagt. Dieser Mensch geht einfach nicht, obwohl der schon seit 3 Monaten woanders arbeitet. Und so dieses Gespür dafür zu haben, was braucht diese Einheit, damit sie miteinander kooperieren können und zwar wertschätzend miteinander kooperieren können. Ich glaube, das ist wie, und das Thema Sinnhaftigkeit zu geben, Geld verdienen ist kein Sinn. Also das ist immer so dieses berühmte, das Thema Geld verdienen ist kein Sinn. Wer hat es gesagt? Simon Sinek hat es, glaube ich, mal gesagt. Das ist sozusagen die Frucht, die vom Baum runterfällt. Aber es ist nicht der Baum. Ich muss den Baum entwickeln. Und Thalia zum Beispiel, also das ist Buchhandlung Thalia, mit der wir arbeiten, die sagen, unser geistige Nahrung in die Welt hinausgeben. Das ist der Sinn unseres Unternehmens. Und das verbindet auch viel mehr, als zu sagen, unser Sinn des Unternehmens ist es, möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Weil dann geht es nur noch um Verteilung am Ende des Tages.
Ja, ja. Ja, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, gerade beim Thema Sinnhaftigkeit, auf welcher Ebene fühle ich mich da angesprochen? Auf welcher Ebene bin ich motiviert? Weil Sinn hat ja auch ganz viel mit Motivation zu tun. Und Sinn ist ja immer so dieses größere Ganze. Wofür? Auf was will ich einzahlen? Was will ich tun? Was ist die Mission? Und was hat die wirklich auch mit mir als Mensch zu tun? Ich habe mal dieses schöne Beispiel gehört. Ich glaube, ich habe es sogar von dir gehört, wo ein und die gleiche Frage verschiedene Menschen gestellt wurde. Ne? Also einer sitzt da und ist an so einer Mauer dran und legt einen Stein auf einen anderen und dann fragt eine Person, hey, was machst denn du da? Sagt die Person, ja, ich lege hier Stein auf einen anderen und nachher habe ich Feierabend und dann gehe ich nach Hause. So, und dann gehen sie zu der nächsten Person und die macht physisch genau das Gleiche. Die legt auch einen Stein auf den anderen, macht den Zement drauf und sagt, hey, was machst du hier? Dann strahlen auf einmal die Augen und die Person sagt, hey, ich baue eine Kathedrale. Ne? Also dieses größere Ziel, diese Sinnhaftigkeit in die Dinge reinzugeben. Ne? Das hat einen unfassbaren Effekt auf die Motivation der Mitarbeitenden. Ja.
Ja, und es ist unsere Pflicht, es auch zu tun. Unsere Pflicht ist nicht, der Beste zu sein als Führungskraft in dem, was wir tun, sondern eben gerade das Thema Sinnhaftigkeit, Ziel, Werte und dann auch ganz konkret Prozesse mitzubegleiten und auch klare Grenzen und Kanten zu setzen. Also es ist ja nicht so, dass wir dann nur im Sinnhaftigkeit unterwegs sind, sondern auch klar auch Grenzen aufzuzeigen, Klarheit reinzuschaffen, immer wieder auch Klarheit über Ressourcen, über Möglichkeiten reinzugeben. Also natürlich haben wir da auch eine Rolle an der Stelle. Aber das können wir alle. Also das können die meisten Führungskräfte. Was viel schwerer fällt, ist das Thema Sinnhaftigkeit, das Thema Wertevermittlung. Deswegen ist es bei unserem Training auch mehr drinnen, weil in den Workshops mehr drin, weil das andere können sie gut. Also Management können sie gut. Leadership ist manchmal echt schwierig.
Wie unterscheidest du Management und Leadership?
Ach, ich wusste das, als ich es gesagt habe, ist die Frage gekommen. Management ist all das, was wir jeden Tag tun als Führungskräfte, was mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun hat, was organisatorisch prozessorientiert ist. Und Leadership ist letztendlich all das, grob gesprochen, was damit zu tun hat, wo wir Menschen entwickeln, wo wir Menschen motivieren, entwickeln in ihren Fähigkeiten, erblühen lassen und alles drum und dran. Also all diese Dinge, die wir da tun. Das Spannende ist, ich kann auf der Management-Seite ganz viele Dinge effizienter gestalten. Also Excel-Listen erstellen, Kennzahlen kann ich im System hinterlegen, Analysen fahren. Ich kann ganz im Management kann ich viele Dinge effizienter und schneller gestalten. Im Leadership geht das nicht. Im Leadership braucht Zeit, Kraft, Energie und mein Herz und meine Seele müssen da mit dabei sein. Und das ist spannend. Und wir haben in den Workshops immer wieder die Erfahrung, dass wenn wir dann sagen, schreibt mal auf, was ihr jeden Tag tut, und dann sortiert die mal zu Management und Leadership, dann steht auf der Wand mit dem Management stehen eine Gruppe 30, 40 Karten und auf der Leadership-Seite stehen 4 oder 5. Und das Spannende ist, womit bringe ich ein Team wirklich weiter? Also womit erreiche ich mein Ergebnis? Um mal ganz trivial zu denken, womit erreiche ich mein Ergebnis? Indem ich noch mehr manage oder indem ich die Menschen weiterentwickle? Wenn ich 10% mehr Kraft ins Management reinstecke, in die Analyse, in die Prozessoptimierung und sowas, was kriege ich dann raus? Oder wenn ich 10% mehr in dieses Thema, ich entwickle Menschen zu Eigenständigkeit, zu Verantwortung übernehmen, Eigenverantwortlichkeit, und ich entwickle Menschen an der Stelle weiter, wo wird das Ergebnis langfristig besser sein? Und dann kommen alle schnell auf den Trichter und sagen, natürlich, wenn ich Menschen entwickle, weil das andere können wir ja richtig gut. Dann sage ich, okay, und was mache ich jetzt am Morgen? Also was mache ich denn morgen? Also gehe ich in eine Besprechung, wo ich darüber diskutiere, was die nächste Sortiment oder was das Dings ist und mache das für 3 Stunden oder finde ich in der Lage, das Meeting so zu verändern oder die Themen so zu verändern, dass ich Raum und Kraft dafür finde, mit meinen Menschen im Team zu reden, wo sie eigentlich die nächsten Chancen sehen. Habe ich es einigermaßen erklären können? Sorry.
Total. Also ja, für mich war es verständlich. Ich finde auch dieses Bild immer ganz gut. Management kämpft sich unten durch den Wald und Leadership schaut von oben drauf. Ja. Ne, Leadership schaut sich die Menschen an, Leadership schaut in die Weite, in die Ferne, guckt, wohin wollen wir uns wirklich entwickeln. Und dann gibt es da so einen lustigen mehr oder weniger lustig, diesen Dialog zwischen Management und Leadership, wo Leadership zumindest sagt, hey, Management, wir müssen den Kurs anpassen, es läuft nicht mehr. Und dann sagt das Management, hey, wir kommen doch so schnell voran. Sagt Leadership, ja, ihr kommt schnell voran, aber leider ist es der falsche Wald. Ne? Und an der Stelle auch, es gibt kein besser oder schlechter, auch da ist es wieder, beides muss Hand in Hand gehen. Also es braucht auf jeden Fall Management, es braucht Effektivität, es braucht Effizienz, es braucht, ne? Analysen, Zahlen, Daten, Fakten etc. Ja, ja. Und das wird aber eben maßgeblich dadurch gestärkt, wenn wir uns auf der anderen Seite auch Leadership anschauen. Was wollen wir für ein Unternehmen sein? Was sind unsere Werte? Was ist unsere Mission? Wie wollen wir das Ganze leben? Ne? Also es ist in meinen Augen gar kein Entweder-Oder, sondern eher ein Sowohl-als-auch.
Ja. Ein Sowohl-als-auch und die Management-Seite können wir besser. Also viele können das eine Thema einfach besser, weil auch die Führungskräfte so denken und sagen, das ist der Beste, ist doch der, der mir die beste Analyse bringt. Oder ist der Beste der am meisten Gespräche mit seinen Menschen führt. Das kann ich leider nicht so schön kontrollieren, was der Effekt ist und so weiter und so fort. Aber was ist denn der Bessere an der Stelle? Oder wer ist denn für mich der Mehrgewollte? Und dann hast du halt oftmals, dass der die bessere Analyse bringt, der den besseren Prozess steuert, dass der Bessere ist. Und mehr Anerkennung kriegt als der sich ganz viel Zeit dafür nimmt, seine Menschen weiterzuentwickeln. Auch wenn er in der Mittelfrist definitiv erfolgreicher sein wird, ist meine feste Überzeugung. Aber da gilt es auch, und das ist für mich auch so, für sich selbst eine Entscheidung zu treffen. Also nicht nur eben das Thema Selbstwirksamkeit, nicht nur Teil des Systems zu sein, dass das so von mir verlangt, sondern eine eigene Entscheidung zu treffen, zu sagen, nee, ich mache das jetzt anders. Auch wenn es nicht gleich honoriert wird an der Stelle, aber ich mache es anders, weil ich glaube, damit. Und dann habe ich wieder eine Sinnhaftigkeit, die nicht darauf bezogen ist, zu sagen, ich will jetzt in diesem Quartal erfolgreich sein, sondern ich möchte eine gute Führungskraft sein. Und ich glaube, Menschen kannst du niemals, also du wirst niemals aufhalten, jemand, der sagt, ich will eine gute Führungskraft sein. Anstatt den, der sagt, ich will erfolgreich sein.
Ja, das stimmt. Das eine ist viel mehr am Menschen dran, viel mehr mit der eigenen Identifikation. Ja, Sinnhaftigkeit. Lass uns mal das Thema Leadership mit Kultur, oder mit Kultur sage ich schon, das Thema Leadership mit Generationen in Verbindung bringen. Wie nimmst du das wahr? Gibt es da, oder welche Connection ist da wichtig?
Na, die Frage ist, sind ältere Menschen bessere Führungskräfte? Oder?
Was also, sagen?
Sind ältere Menschen sie haben ab einem gewissen Lebensalter haben sie die Chance, also ich glaube, eine gewisse Erfahrung, nicht Lebensalter, aber Erfahrung, hast du die Chance, dass du eigenständiger denken kannst, dass du viele Dinge erlebt hast. Entschuldigung. Wenn du als junger Mensch hast du eventuell den Nachteil, dass du es noch nicht so gut einordnen kannst alles, dass du noch zu viel lernender bist an der Stelle. Grundsätzlich, glaube ich, hängt es schon von, und das sind wir wieder beim Thema Haltung, von, habe ich die richtige Haltung? Also will ich, weil ich kann als junger Mensch auch, wenn ich die Kraft und die Präsenz habe, Dinge voranzutreiben, wenn ich eben das Thema Sinnhaftigkeit, wo will ich hin, und zwar nicht mit meinem Ego, sondern mit dem Unternehmen, mit dem Bereich, mit dem Team, wenn ich das vermitteln kann, ja, perfekt, also hat es nichts mit Alter zu tun. Die Chance ist halt höher, dass es besser klappt, wenn du ein gewisses Lebensalter hast. Fußballcoach ist übrigens ein geiles Beispiel dazu. Habe ich jetzt gerade wieder so bei der WM jetzt auch wieder gesehen, es gibt halt diese Uralt-Coaches und die haben einfach ein gewisses Standing dann an der Stelle. Denen traut man das auch zu. Die haben es auch einfacher dann gegenüber dem Team. Und dann gibt es eben ganz junge und die Frage ist ja, was ist besser? Es gibt kein besser. Es muss halt jeder für sich. Ich muss einfach eine Leistung bringen als Führungskraft. Ich muss meine Rolle erfüllen und die heißt eben auch Ziel und Orientierung zu geben. Und wenn ich standfest bin und wenn ich eine Meinung habe und wenn ich Kraft im positivsten Sinne als Mann oder Frau ausstrahle, im Sinne von Kraft persönlich, wenn ich mich selbst mag, wenn ich selbst mit mir zufrieden bin, also das ist immer so eine Grundvoraussetzung, wenn ich selbst davon überzeugt bin, dass ich Vertrauen in mich und meine Möglichkeiten habe, dass ich Vertrauen in das Team habe und dass ich weiß, wo es lang geht, also was die Sinnhaftigkeit des Ganzen ist. Klar. Also Tendenz, um mal die These mal zu nehmen, Tendenz wäre, Lebensalter hilft schon dabei, Erfahrung hilft, aber es ist keine Voraussetzung.
Ja, das würde ich auch sagen. Ja, also das Standing verändert sich natürlich im Alter. Ne? Und es ist ja auch einfach Fakt, dass wenn eine Person jahrzehntelang in einem Feld gearbeitet hat, mit Menschen in Führung, in verschiedenen Themen, dass die einfach intuitiv bei vielen Dingen schon einfach auf ein Repertoire zurückgreift, was sie sich ja über die letzten Jahrzehnte aufgebaut hat. Ja. Also diese Erfahrungen sind ja einfach da und Intuition ist ja letztendlich die unbewusste Entscheidung, die auf den ganzen Erfahrungen beruht, die ich schon getan habe. Und natürlich kann eine Person, die schon ganz lange in dem Feld ist, da einfach intuitiver entscheiden. Ja, beziehungsweise die Intuition spielt da eine größere Rolle. Ja. Und gleichzeitig ist es auch da ein Für und Wider. Ne? Also wir haben ja eben schon drüber gesprochen, das Thema Autobahn und ne, bestimmte Dinge, die eben in der Erfahrungswelt, sage ich mal, gemacht wurden, die treffen ja letztendlich auch darauf, was dann im Außen passiert. Und gerade wenn sich da Dinge eben schnell ändern, wenn auf einmal Dinge reinkommen, die nicht mehr in dieses System eingeordnet werden können, dann bekommt, glaube ich, auch dieses Jüngere, Frischere auch eine Relevanz beim Thema Führung und gleichzeitig aber auch nicht wieder isoliert. Ja, also immer wieder gepaart mit der Erfahrung. Ne? Und es muss ja nicht eine Person alles abbilden. Es können ja auch Führungsteams sein. Es kann ja auch eine junge Führungskraft mit einem Mentor sein. Es kann eine erfahrene Führungskraft sein, die sagt, hey, ich habe hier eine Person im Team, mit der tausche ich mich mal immer wieder aus oder mehrere im Sparring, wo ich dann eben genau die Qualitäten ins Boot hole, die ich selber vielleicht nicht so mitbringe.
Ja. Ja, und das ist dieses, und ich bin trotzdem eine gute Führungskraft, auch wenn ich nicht, also wenn ich jetzt in einem Team arbeite, wo ich sage, hey, ich habe den Auszubildenden, der in einem Thema einfach viel, viel besser ist, weil es um das Thema Social Media geht oder weil es um das Thema KI geht oder so, was auch immer es ist, und ich sage, mach du das und erklär es mir. Das bedingt aber, dass ich trotzdem für mich als Führungskraft ein Selbstwertgefühl habe, zu sagen, ich bin trotzdem die beste Führungskraft, auch wenn ich das nicht im Detail kann. Und das ist ja das, was viele können. Also ich erlebe ganz, ganz viele Führungskräfte, die das können. Also der Fall, dass jemand wirklich dann auch Angst hat, seine Macht zu verlieren, der ist wirklich selten geworden. Also sehr, sehr selten geworden. Also das schreibe ich auch nicht mehr.
Es wird ja eigentlich erst dann anstrengend für eine Führungskraft, wenn sie versucht, etwas zu sein, etwas wiederzuspiegeln, was sie nicht ist. Na, also wenn jetzt eine junge Führungskraft da steht und sagt, hey, ich möchte jetzt oder ich glaube, dass Erfahrung total wichtig ist für Führung. Und ich glaube, dass die ganze Zeit, wenn ich das Team führe, dann kommt ja die ganze Zeit eine Unsicherheit rüber. Weil ich denke, ich muss etwas sein, was ich nicht bin. Und gleichzeitig ist es ja auch für ältere Führungskräfte genau das Gleiche. Na, also wenn eine ältere Führungskraft denkt, sie muss jetzt in bestimmten Themen genauso fit sein wie die Jüngeren, dann entsteht ja auch eine Unsouveränität. Und einfach zu sagen, okay, ne, getreu Gerald Hüther, ich habe Vertrauen in mich, Vertrauen in das, was ich bin, was ich kann und hole mir das, was eben noch offen ist, von außen dazu, dann kann es, glaube ich, wirklich effektiv werden beim Thema Führung. Ja. Und nicht nur beim Thema Führung grundsätzlich, ja. Lässt sich auf alles beziehen.
Ja, ja, und das ist ja das, dann merkst du auch, also woran erkenne ich es denn auch? Also ich erkenne es daran, dass eine Führungskraft zum Beispiel jemanden hat in seinem Bereich, der extrem hoch talentiert ist, und diesen Menschen aber nicht fördert und nicht voranspringen lässt. Also diesen Menschen einfach keinen Raum gibt und ihn auch nicht ziehen lässt. Also das kann ja gut sein, es geht gar nicht darum, dass der meinen Posten haben will und mir das Wasser abgräbt und meinen Stuhl wegnimmt oder sonst was, sondern es geht ja darum zu sagen, ich behalte den dann bei mir, weil die Argumentation ja ist, ich lasse doch nicht meinen besten Mann oder meine beste Frau ziehen an der Stelle. Und das finde ich total spannend, weil dann sage ich, ja, aber was hast du denn für einen Dienst für das Unternehmen gemacht? Weil was macht dieser Mensch? Der geht dann ein, weil du kannst es nicht aufhalten. Der geht dann. Und ich sehe das zwischendurch immer wieder, wo ich sage, hey Leute, ich habe im Workshop jemanden gehabt und ich spüre dann in der Arbeit, da ist jemand, der ist talentiert und der ist frustriert gleichzeitig, weil er nicht mehr machen darf, weil er eigentlich gern woanders hin möchte. Er möchte eigentlich gerne den Job von seiner Chefin haben oder von seinem Chef. Geht nicht um die Person, die er verdrängen will, oder es geht aber einfach um die Rolle, die er haben will. Und ich denke so, ey Leute, ihr habt da ein Talent sitzen und wenn ihr nicht euch anstrengt und mal überlegt, was ihr mit dem macht, dann wird der euch verloren gehen oder er oder sie, dann wird sie woanders hingehen, ja. Also dann, den kannst du nicht halten dann. Und dann sind sie alle enttäuscht, dann sagen, ah, jetzt haben wir wieder ein Talent verloren, schade, dass der geht oder dass sie geht. Und dann denke ich so, ja, das wusstet ihr alle vorweg. Die Führungskraft, wenn ihr die Führungskraft das vorher nicht wusste, dann hat sie auch nicht drauf geguckt an der Stelle. Die genießt die Leistung und das ist das, ich darf als Führungskraft nicht im Hier und Jetzt nur leben. In der Krise ja, in der Krise klar, aber in dem Moment, ich muss sofort den Kopf, und das ist ja das, was du sagst mit diesem über den Bäumen fliegen, ich muss den Kopf wieder heben und so, wo will ich denn nächstes Jahr sein, wo will ich denn in 5 Jahren sein, wo sollen denn die Menschen stehen in 5 Jahren? 5 Jahre, irrer Zeitraum heute mal so weit zu planen oder zu denken überhaupt, aber ist es schon so, und da mal mit jemandem melden, jungen Menschen wie dir zu reden, sag mal, wo willst du denn eigentlich in 5 Jahren sein? Ja, 5 Jahre, ich weiß noch nicht mal, wo ich nächstes Jahr sein will. Überleg dir mal, was sind deine Träume? Was wäre denn der erste Schritt in die richtige Richtung für dich? Welche Richtung muss es denn gehen? Und allein die Frage mal zu stellen, hat ja schon was. Damit eröffne ich Erwartungen, ja, aber die sind doch sowieso da. Also es geht gar nicht darum, dass ich plötzlich die Erwartungen wecke oder kreiere. Sie sind sowieso da. Ich sehe sie nur plötzlich. Sie sind offen im Raum. Und dann zu sagen, auch ehrlich sagen, hey, das kann ich erfüllen oder ich kann es auch nicht erfüllen, weil wir sind mittelständisch, wir haben nicht noch eine andere Rolle. Ich habe es einmal in meiner Karriere erlebt, dass mir der Unternehmer gesagt hat, Ferbak, ich habe keine andere Rolle für Sie. Und Sie wachsen langsam aus der Rolle raus. Lassen Sie uns nachdenken, wer hinter Ihnen folgt. Und das fand ich unfassbar gut gedacht, weil Ich bin dann auch einen Schritt weiter gegangen, aber wir haben einen Übergang gehabt, wir haben die Nachfolgerin ausgebildet oder letztendlich ins Boot geholt. Es war ein total geiler Übergang und er hat keinen Druck gemacht, sagt, du musst jetzt gehen. Er sagt, aber ich merke es doch. Aber mein Unternehmen ist so groß, wie es ist und ich werde dich nicht als Co-Eigentümer oder irgendwie noch reinholen an der Stelle, das werde ich nicht tun. Und mein Posten ist besetzt, ich bin Eigentümer und Unternehmer. Sage ich, du musst, wenn du den nächsten Schritt gehst, lass uns rechtzeitig darüber nachdenken, wer es folgt und wann der Schritt da ist. Und das haben wir echt war 7 Monate haben wir dann, ich wusste das dann schon, dass ich in welche Richtung ich will und dann haben wir über 7 Monate die nächste Kraft aufgebaut.
Ja, total
Und
schön,
es war
wenn so
wirklich
eine Klarheit da ist.
eine der wertschätzendsten, ja. Und unfassbar, und das hat ein hohes Risiko. Also es war für ihn ja auch ein hohes Risiko, aber es war unfassbar wertschätzend und ich glaube, das wird auch zurückgezahlt in den meisten Fällen. Das, was du reingibst, kriegst du zurück. Nicht immer im 1:1-Verhältnis, aber du wirst es irgendwann zurückgeben. Das ist so. Aber das kommt von meiner Oma.
Ja, vor allem diese Energie, mit der er dich ja auch gehen lässt, ne? Damit wird er ja auch
Ja.
nächste wieder anziehen. Ja. Ich fand es gerade schön, wo du gesagt hast, wenn man Menschen fragt, wo sie in 5 Jahren stehen wollen, da kam mir gerade der Gedanke, ich glaube, wir haben uns vor, es war wirklich vor 5 Jahren, haben wir uns im Training kennengelernt, 2021
Echt?
und ja, müsste 2021 gewesen sein, kurz nach meiner Ausbildung.
Fühlt sich
Da
schon
habe
sehr
ich
viel
ja,
länger an, wenn ich ehrlich
ja,
bin.
bei mir genauso, ja. Und da stand ich ja auch genau vor diesen Fragen, ne? Was will ich tun, wo will ich hin? Zu der Zeit war ich ja noch in der Organisation und ja, habe dann auch mir immer wieder die Fragen gestellt, auch mit dir oder euch an der Seite, ne? Und bin dann auch so den Weg gegangen, jetzt zum Coach und Trainer. Ja. Schön.
Ja, und auch das ist ja fair enough. Das Unternehmen hätte dich ja sowieso nicht halten können.
Ja.
Also, das Unternehmen hätte dich ja nicht halten können. Also, das glaube ich schon, aber sie hätten noch mehr von dir haben können, glaube ich.
Das ist
Im
möglich.
Nachhinein betrachtet. Und das ist auch so, und das ist so ein Beispiel, wo ich dann denke, so, ja. Also, warum beschwert ihr euch dann? Also die Frage ist ja auch oft, die Frage ist immer, bist du bereit, einen Menschen, gerade ein junges Talent, einen Menschen, von dem du von der Leistung überzeugt bist, so zu behandeln, dass der in 10 Jahren die Lust hat, zurückzukommen ins Unternehmen, wenn die Rolle da ist? So musst du doch Abschiede gestalten. Bin ich bereit, das so zu gestalten, von meiner Warte aus, dass dieser Mensch sich willkommen fühlt und Lust hat, sich bei mir auf eine Rolle zu bewerben oder mich anzusprechen, auf eine Rolle oder auf eine Kooperation und sowas, die mir was bringt, auch in 10 Jahren? Oder mache ich es anders? Und ich erlebe das anders auch viel. Das wäre mal ein geiler Workshop, mal sagen, wie gehe ich mit Austritten um? Aber das wird,
Ja.
Unternehmen haben dieses Schmerzempfinden, die haben keinen Schmerz auf dem Thema. Also, das ist das Problem.
Ja,
Und es
muss
wird ja durch
erst.
die Arbeitsmarktsituation auch nicht so, dass dieser Schmerz größer wird. Also,
Ja, die Themen müssen erst ins Bewusstsein kommen und wirklich auch realisieren, was habe ich denn davon, wenn ich mich dann damit auseinandersetze. Ja. Hey Arne, danke für das spannende Gespräch. Hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht mit dir. Wahnsinn, was wir alles für Themen abgegrast haben.
ja,
War echt eine große
wie lange waren wir
Freude.
jetzt unterwegs? Über eine Stunde.
Ja, Stunde 20, Stunde 15 ungefähr. Ja, ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen nehmen was für sich mit. Danke dir für deine Zeit, für deinen Input. An der Stelle möchte ich dir sehr, sehr gerne das Schlusswort überlassen.
Danke für die Ehre. Ja, vielen Dank, David. Und es ist für mich, ich meine, du bist der Beweis davon, was junge Menschen, junge Talente erreichen können und wie sie furchtlos in die Welt hinaus starten und einfach ja, ihren Beitrag dazu leisten, dass es sich weiterentwickelt. Und deswegen ist es mir auch eine große Ehre und ein großes Kompliment, dass du mich gefragt hast, den Podcast. Ich glaube wirklich, wenn es so eine Quintessenz gäbe, die mir wirklich wichtig ist, dann ist es egal, in welchem Alter ich bin, dieses Thema Neugier und Freude daran, andere Menschen und deren Welten kennenzulernen und einfach auch wertzuschätzen, weniger zu bewerten im ersten Schritt und zu beurteilen, sondern einfach mal wahrzunehmen. Ich glaube, das ist so für mich etwas, ja, zuhören, das ist so für mich etwas, was es wirklich besser machen kann und wird.